So, oh, jo. Jetzt bin ich da. Von mir auch einen guten Morgen. Frohes Neues. Und mein Vater, der erinnert mit so einem Satz, der sagt am Anfang, Gott ist gut alle Zeit. Und ich sage jetzt, Gott ist gut und ihr sagt dann alle Zeit, ja? Gott ist gut
alle Zeit.
Amen. Gott ist gut alle Zeit, auch in diesem Jahr. 2025, das Jahr ändert sich, das Zahl ändert sich, vielleicht das Jahr wird anders sein, vielleicht die Umstände werden anders sein, aber dein Herr und dein Gott, der wird sich nicht ändern. Der ist und bleibt derselbe gestern, heute und auch morgen. Amen. Und wir wollen jetzt heute und diese kommenden zwei Sonntagen über die Jahreslosung predigen und wer kennt die Jahreslosung? Wer es einer mal jetzt laut sagen? Genau, prüft alles, das Gute behaltet. Also so fast 100 Jahre wird 3 Jahre im Voraus wird es von einer Arbeitsgemeinschaft entschieden. Hey, was wird innerhalb von nächsten 3 Jahren? Was wird denn da der Jahresvers sein? Und für dieses Jahr ist dieser Vers gefallen und ich denke, der passt richtig gut. Prüft alles, behaltet das Gute. Gerade in unserer Zeit, wo wir leben, gerade wir sind im Internet unterwegs, wir kriegen so viel Informationen, viel mehr als damals früher die Menschen oder die letzten Jahrzehnten, wir kriegen so viel Informationen und daraus mal rauszufiltern, okay, was ist wahr, was ist gut und was bringt uns im Leben weiter, uns als persönlich, aber auch uns als Gesellschaft. Und gerade wenn man auch mit der KI sich beschäftigt oder so, wir als Pastoralteam haben mal letztens so Videos gesehen, mit KI generiert, wo wir denken, so krass, wo wir jetzt gelandet sind. Und man merkt immer mehr, okay, wir müssen jetzt viel mehr prüfen, was wir uns da anschauen. Und ich denke mir, dieser Vers passt auch. So damals, als Paulus diesen Vers an einer Gemeinde geschrieben hat, sowohl als heute für dich und mich. Und dieser Vers soll uns prägen. Und wir wollen einfach mal reinlesen in 1. Thessalonicher 5. Und 1. Thessalonicher 5, die Verse 12 bis 22. Und bevor wir da durchstarten, möchte ich mal beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du da bist, dass du mit unter uns bist und dass du diesen Anfang des Jahres hier mit uns durchstartest. Danke, Heiliger Geist, dass du mit unter uns bist, dass du zeigen möchtest, was dein Wort zu sagen hat. Und wir wollen anhand dem prüfen, was du sagst, was in unser Leben abgeht, was gut läuft, was nicht so gut läuft, was in unseren Umständen gerade passieren, was in unserer Welt passieren. Wir wollen das an dir messen. Und danke für dein Wort und danke für das, was du heute zu geben hast. Amen. Also, 1. Thessalonicher 5, die Verse 12 bis 22. Ja, Neuen Testament. Wenn die Bibel eine Serie wäre das die zweite Staffel. 1. Thessalonicher 5, die Verse 12 bis 22. Und mit diesen Versen werden wir uns diesen kommenden Sonntag beschäftigen. Und ich lese mal wir lesen es mal, einfach mal, damit wir wissen, worum es eigentlich geht. Ja? Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch den Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet allezeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Freut euch allezeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet, haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Mit diesem Abschnitt werden wir uns in diesen kommenden Sonntagen beschäftigen. Und nur damit ihr versteht, warum Paulus diesen Brief an die Gemeinde schreibt, an die Gemeinde in Thessalonik. Und Paulus, der durfte erleben, wie diese Gemeinde entsteht. Also wir können das in Apostelgeschichte lesen, in Apostelgeschichte 17. Paulus geht in dieser Stadt und er geht in die Synagoge und predigt zuerst zu den jüdischen Menschen und dann zu den Menschen, die aus anderen Nationen kommen, und Menschen bekehren sich und die Gemeinde entsteht. Also richtig gut, ziemlich, ziemlich krass. Die Gemeinde, die geht da ab. Aber zugleich kommt ja auch Verfolgung. Es gibt Leute, gerade von den jüdischen Menschen, denen gefällt das überhaupt nicht, was Paulus tut. Und sie stiften Unruhe an und stiften in der Stadt, ja, die stiften die Stadt an, dem Paulus nachzujagen, zu bedrängen und letztendlich auch die Gemeinde da. Also die Gemeinde in Thessalonik, die hatte einen ziemlich guten Start, aber zugleich geht's voll hart los. Und in dieser Spannung ist diese Gemeinde entstanden. Und dann einige Jahre später schreibt Paulus diese Gemeinde an, weil er von seinem Mitarbeiter Timotheus erfahren hat, ey, die Gemeinde, die geht's richtig gut, trotz ihrer Bedrängnis, trotz ihrer Umstände, gehen sie einen guten Weg. Und Paulus hat sich so darüber gefreut, er hatte eine so besondere Beziehung zu dieser Gemeinde, gerade durch diese Geschichte, schreibt zu denen, hat zwei Briefe geschrieben und schreibt zu denen, und er möchte, dass sie das Gute, was sie erlebt haben, festhalten. Und mit diesem Wissen wollen wir in diese Predigt reinsteigen. Mit diesem Wissen nimmt diesen Vers mit, diese Jahreslosung mit. Und Paulus, und wenn wir jetzt gerade in diesem unseren letzten Kapitel kommen, ja, das ist gerade, wo die Jahreslosung steckt, im 1. Thessalonicher 5, das ist das letzte Kapitel. Und da zählt Paulus einige Sachen nochmal schnell auf und sagt, hey, um eine gute Gemeinde zu leben, müsst ihr das achten. Also, Tiere in unserem Planeten haben Tiere ihre perfekten oder ihre nächstbesten Lebensort, Lebensumstände. Ja, genau. Und wir Menschen haben das auch. Und für uns ist das die Gemeinde. Vielleicht kommst du gerade aus einem Hintergrund, wo du sagst, boah, das, was du sagst, fällt mir schwer zu glauben. Ich habe eher schlechte Erfahrungen mit Kirche, Gemeinde gemacht, mit Pastoren, mit Gemeindemitgliedern. Vielleicht kommst du aus dem Hintergrund heraus, wo du sagst, ja, stimme ich zu. Egal, wo du daran steckst, du darfst daran glauben, dass die Gemeinde der beste Lebensraum ist für den Menschen. Und deswegen bin ich auch überzeugt, Menschen von Jesus zu erzählen, Menschen jünger zu machen, hineinzubringen in die Gemeinschaft der Heiligen, was die Gemeinde ist. Und dazu, dass es so ein schöner Lebensraum ist, müssten wir es trotzdem pflegen. Und das tut der Paulus auch. Er zählt da einige Sachen auf. Hey, wenn ihr danach lebt, lebt ihr in euren besten Umständen und ihr könnt dadurch besser wachsen, trotz den Umständen, die die Welt gerade um euch gibt. Drumherum. Und er zählt da einige Sachen auf, was es heißt, in der Gemeinde Leiterschaft verstanden werden soll, wie wir mit unterschiedlichen Menschen umgehen sollen, dass wir nicht jeden gleich behandeln sollen oder gleich umgehen sollen, wir die gleiche Schablone setzen sollen, sondern jeder ist unterschiedlich. Schaut mal um euch herum. Schaut mal, ja, nehmt euch mal Zeit, schaut mal die Menschen um euch herum, nicht mit denen ihr zusammen gefahren seid, aber ihr merkt schon, da sind so Leute, wo ihr sagt, ja, mit denen würde ich normalerweise nicht abhängen. Ja, wenn wir jetzt mal so ehrlich sind. Aber was uns verbindet, ist ja Jesus. Oder? Und Paulus sagt, hey, geht unterschiedlich um mit unterschiedlichen Menschen. Da gibt es Leute, die sind total faul, denen müsst ihr wissen, und da gibt es andere, die sind viel mehr, die sehen die Welt immer schlecht oder so, ihr müsst die mehr trösten. Oder andere, die müsst ihr mehr ermutigen oder, also es gibt unterschiedliche. Und dann sagt er dann nochmal, seid einfach langmütig bei jedem Mann, bei jeder Frau. Okay, das ist das eine. Und dann erzählt er weiter und irgendwann wechselt er von dieser Gemeindeperspektive, von diesem einzelnen Fokus in der Gemeinde wechselt er auf diesen Blick auf die Gesamtgemeinde. Und da kommen wir auch ab Vers 19. Und da fängt er an mit einer ziemlich schnellen Ermahnung. Den Geist dämpf nicht. Vers 19. Wie können wir das Wort verstehen, dämpfen? Das Wort dämpfen bedeutet im Wesentlichen ein Feuer auslöschen. Und das kann auf mehrere Arten passieren, auf verschiedenste Weise. Wir können den Geist, den Heiligen Geist, löschen. Wann immer unsere Handlung oder unsere Einstellung im Widerspruch ist zu dem Willen Gottes, dann dämpfen wir den Geist, dann löschen wir sozusagen den Geist. Mit anderen Worten, der Heilige Geist ist ein wunderbarer Gentleman. Er ist, ich weiß nicht, wie du es von ihm gelernt hast oder wie du ihm begegnet bist, aber er ist sehr sanft. Der Heilige Geist ist sehr höflich. Er hat wunderbare Manieren. Und wenn wir ungestimmt werden und wenn wir stolz werden und wenn wir unverschämt werden und wenn wir anfangen, mit dem Finger auf anderen Menschen zu zeigen, dann löschen wir den Geist. Du und ich, wir können den Heiligen Geist löschen, wir können den Heiligen Geist dämpfen. Stolz löscht den Geist aus. Unvergebenheit löscht den Geist aus. Angst löscht den Geist aus. Unglaube löscht den Geist aus. Und vielleicht erinnerst du dich, wenn wir gerade diesem Thema Unglaube bleiben, dass du, wenn wir verschiedene biblische Stellen anschauen, warum Jesus und Petrus Menschen aus einem Raum rausgeschickt haben, bevor sie jemanden von den Toten auferweckt haben oder etwas in anderer Art. Vielleicht kennst du die Geschichte, wo Petrus die Tabitha, eine Frau Gottes, die leider verstorben ist, und er kam zu dem Ort, sozusagen zu der Beerdigung, und er kam in dieses Oberzimmer, ein Obergemach, und die Frauen alle sagten, die da waren, oh, sie war eine großartige Frau, guck mal, was sie für uns gemacht hat, die hat uns Klamotten genäht, die hat uns geholfen in schwierigen Notlagen, diese Frau, wir hatten sie so lieb. Und Petrus hat nicht gesagt, oh, mein Herz ist bei dir, sondern er sagt, geht mal raus. Geht einfach mal raus. Und die, ja, okay, gehen raus. Und sobald die draußen waren, kniete Petrus sich hin neben dieser Frau und fing an zu beten. Und er erweckte sie, der Herr erweckte sie. Und er nahm sie nach unten und zeigte sie den Frauen und den anderen Menschen. Und da kann man sich die Frage stellen, warum? Warum hat das Petrus getan? Warum hat Petrus diese Frauen einfach gesagt, okay, geht mal raus. Warum hat das Jesus getan? Weil Unglaube den Geist auslöschen kann. Und es gibt so viele Dinge. Die Liste kann weitergehen, aber der Grund, warum wir darauf achten müssen, den Geist nicht auslöschen, ist, dass wir vollständig vom Heiligen Geist abhängig sind für alles, was wir tun. Als Leib, als Familie, als Gemeinde, als Ekklesia. Und Leute, versteht ihr das? Könnt ihr das nachvollziehen? Ich könnte nicht mal einmal anfangen, das zu tun, was ich tue, ohne den Heiligen Geist. Ich bin verloren ohne den Heiligen Geist. Ihr seid verloren ohne den Heiligen Geist. Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn, damit unser Gottesdienst, was wir hier gerade tun, Sinn macht. Wir brauchen ihn damit unsere Gemeinschaft und unser Gebet. Und diese kommende Fastengebetswoche, wo ich halb am Verhungern werde, Sinn macht, das macht nur Sinn, weil der Heilige Geist in uns ist. Wir brauchen ihn damit, der Dienst am Wort Gottes Sinn macht. Ich wäre ein labender Idiot ohne den Dienst des Heiligen Geistes. Und ich finde, ich laber schon viel mit dem Heiligen Geist. Stell dir mal vor, ohne. Hi. Also, sagt Paulus, dämpf nicht den Heiligen Geist. Denn Leute, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber ohne den Heiligen Geist, wisst ihr, was da übrig bleibt? Das Fleisch. Und da denkst du, hä? Was meinst du mit Fleisch? Was ist mit Fleisch gemeint? Was meint die Bibel damit, wenn sie sagt, wenn der Heilige Geist weg ist, dann bleibt nur Fleisch übrig. Was meint sie damit? Damit ist gemeint die menschliche Natur, die gebunden ist an Sünde, die gegen den Willen Gottes rebelliert. Und es geht um eine menschliche Unfähigkeit. Und davon sind wir alle Menschen betroffen, jeder einzelne von uns. Und Leute, das Fleisch des Menschen kann kein Leben hervorbringen. Es kann nur Tod hervorbringen. Der Geist gibt Leben. Jesus sagt, das Fleisch zählt zu nichts. Und obwohl ich würde sagen, ich bin jung, obwohl ich jung bin, habe ich schon Gottesdienste erlebt, wo der Heilige Geist nicht erlaubt war, dort zu sein. Und das ist eine ziemlich traurige Sache. Also neben diesem Vers kommen wir zu dem Vers 20. Da heißt es, verachtet die Weissagung nicht. Verachtet die prophetische Äußerung nicht. Was eine sehr klare Weise ist zu sagen, worüber Paulus hier spricht. Er spricht nicht, er sagt nicht, wenn du das Buch Jesaja liest oder das Buch Amos oder so, verachte es nicht, sondern er spricht nicht über vergangene Prophezeiungen, er spricht über prophetische Worte, die jetzt gegeben werden. Und Paulus wollte, dass die Kirche, die Gemeinde nicht eine Haltung von Herablassen und Verachtung gegenüber prophetischer Äußerung in der Gemeinde wandelt. Der Grund, warum er es sagt, ist, dass Gott bestimmte Personen in der Gemeinde begabt hat, mit prophetisch zu sprechen. Wenn wir aufhören, diese Gaben zu respektieren, verpassen wir, was der Herr in unserer Mitte, in unserer Gemeinschaft bringen möchte, während er zu uns spricht. Ich muss euch sagen, dass es einige Leute gibt, die das hören und sie werden es ablehnen. Und sie lehnen es ab mit Begründungen, dass sie glauben, dass die biblische Offenbarung in Form von Prophezeiungen aufgehört hat, dass sozusagen seitdem die Bibel das gibt, sozusagen das Buch abgeschlossen ist mit den 66 Büchern, dass damit die Prophetien aufgehört haben. Nun, ich glaube nicht, dass Prophezeiungen heute aufgehört haben, weil die Bibel jetzt nicht so klar sagt. Nun, ich möchte euch da etwas mitgeben. Ich glaube, dass diese Offenbarung, Wort Gottes, abgeschlossen ist. Ich glaube, dass die Bibel fertig geschrieben ist. Und ich glaube, dass Menschen nicht zum Wort Gottes was hinzufügen werden oder sollten. Und das ist der Grund, warum Paulus hier sagt, alles zu prüfen und das Gute festzuhalten. Denn wie in aller Welt soll man wissen, was gut ist. Gerade wenn in der Gemeinde was Prophetisches kommt, dann muss es anhand des Standards, dem Wort Gottes, gemessen werden. Es ist das Wort Gottes, das der Maßstab ist. um uns zu helfen zu wissen, ob wir etwas gehört haben, das wahr und echt ist und vom Herrn kommt. Und da könnte man aber trotzdem sagen, nur Moment mal, hier, wenn das Wort unser Maßstab ist, mit anderen Worten, warum brauchen wir denn eigentlich dann noch Prophetien? Warum brauchen wir noch Prophezeiungen? Ist das Wort nicht genug? Wenn das Wort das ist, womit wir alles messen, warum konzentrieren wir nicht einfach darauf und lassen damit genug sein? Kann man ja auch sagen, oder? Mal um sicher zu gehen. Und die Tatsache ist, dass das Wort tatsächlich genug ist. Aber es gibt Zeiten, in der der Heilige Geist persönlich in einer Situation hineinsprechen möchte, in den Herzen seines Volkes, in den Herzen in seiner Gemeinde, mit einem Wort der Ermahnung, mit dem Wort der Ermutigung für den Leib Christi, wo du dazugehörst. Basierend auf den Umständen, in der wir gerade uns befinden. Und ich habe schon auch hier von Geschwistern gehört, dass Gott oft auch hier in der Ekklesia gesprochen hat. Aber jedes Mal, wenn es passiert, müssen wir es prüfen, um sicherzustellen, dass es mit der Treue vom Wort Gottes übereinstimmt. Jedes Mal, wenn wir hören niemals auf jemanden, der sagt, ich habe ein Wort des Herrn und wir akzeptieren es einfach blind so, ne? Okay, ja, ist halt so. Das tun wir nicht. Wir prüfen anhand des Wortes Gottes. Das Wort Gottes ist der Standard und wird es immer bleiben. Aber was wir nicht tun, ist Prophezeiungen einfach ablehnen mit der Ausrede, dass sie nicht für heute sind, obwohl nichts dazu die Bibel sagt. Wirklich nichts. Ich liebe Gottes Wort umso sehr, dass ich an jedem Wort hänge, was es sagt. Genau, ich denke mal genau wie ihr. Aber das bedeutet nicht, dass wir irgendeinen Aspekt des Gaben des Geistes, nicht zuletzt auch diese Gabe der Prophetie, einfach weg erklären können und sagen, nun, ich denke, dass es nicht heute ist. Nun, es spielt keine Rolle, was du denkst. Es zählt, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt nicht, dass es vergangen ist. Was sie sagt, ist, dass wir klug sein und alles prüfen müssen. Und vielleicht kannst du denken, nun, ich möchte nicht alles prüfen. Es ist einfach zu sagen, es existiert nicht. Und vielleicht ist das so, aber wenn wir eine Menge dessen verpassen, was Gott in seiner Gemeinde sprechen möchte. Und nochmals, wenn wir im Laufe der Jahre Empfänger vieler dieser Worte und es ist ein immer Ermutigung, es hinterlässt immer ein Gefühl von, ja Herr, ja danke für diese Erinnerung, danke für das, was du mir sagst, danke für deine Liebe zu mir, danke für deine Kraft, danke, dass du mich daran erinnerst, dass du fähig bist, auch in diesem Jahr 2025. Und ich finde das richtig schön. Vers 22. Meidet jede Form vom Bösen. Wir müssen uns daran erinnern, dass alles Gute von Gott kommt. Böses hingegen ist eine Verzerrung des Guten und muss um jeden Preis vermieden werden. Wir leben in einer Welt, in der was Gott böse nennt, die Welt gut nennt. Und das, was Gott gut nennt, die Welt böse nennt. Und wir müssen den Unterschied kennen. Und Christen, unsere Kinder sollten den Unterschied kennen, was böse und was gut ist, biblisch gesehen. Nicht deine Meinung, nicht meine Meinung, nicht die Meinung der Welt, sondern was Gottes Ansicht zu der Sache ist. Andernfalls werden wir einfach in dieser ganzen Mitleidsschiene hineingezogen werden, die die Welt uns eigentlich ja aufzwingen will. Und vielleicht kennt ihr das nun, wenn Leute sagen, nun, wenn du Menschen liebst, wirst du niemals das sagen, was sie tun, dass es falsch ist. Ja? Das würdest du ja niemals sagen, wenn du sie liebst. Wirklich? Ist das das, was Jesus so in der Bibel zeigt? Ich habe Jesus Menschen lieben sehen, gewaltig lieben sehen, aber ich habe ihn auch sagen hören, geh hin und sündige nicht mehr. Warum? Nicht, weil er sie nicht liebt, sondern weil es falsch war und sie verletzte. Sünde verletzt Menschen. Sünde verletzt dich und mich. Und wenn wir nicht bereit sind zu sagen, das ist falsch, dann ist es keine Liebe. Dann ist es so, als würde man seinem Kind zusehen, wie es seine Hand auf die heiße Herdplatte legen will und einfach sagen, nun, ich liebe dich, aber ich sag nichts. Ich werde dazu nichts zu sagen. Und das ist absurd. Und doch möchte die Welt, dass du und nicht andere Menschen so behandeln, wenn du Menschen liebst, dann wirst du niemals, niemals sagen, dass sie was falsch tun. Und das funktioniert nicht. Die Bibel sagt dir und mir, die Wahrheit in Liebe zu sprechen. Die Gemeinde Jesu soll ein sicherer Ort für Sünder sein, ohne dass es ein Ort ist, wo die Sünde sich sicher fühlt. Die Gemeinde Jesu soll ein sicherer Ort für Sünder sein, ohne dass es ein Ort ist, wo sich die Sünde sicher fühlt. Und das ist auch irgendwo der Punkt, wo wir auch scheitern. Weil wir nicht immer in Liebe gesprochen haben. Wir haben die Wahrheit gesagt, aber die Liebe war nicht da. Die Liebe war nicht präsent. Und wir haben am Ende Menschen verletzt und die Wahrheit als ein Schwert benutzt und sie verletzt und nicht, um sie wiederherzustellen und zu heilen. Gott lädt dich ein, hier, was gut in dein Leben läuft, zu feiern. Aber auch das Schlechte, das Böse, was in deinem Leben ist, was deine Beziehung zu deinem Herrn Jesus Christus fernhält, das auch zu vermeiden, zu entfernen. Prüft alles, behalte das Gute. Und ich lade dich ein, in dieser kommende Woche, in dieser Fastenzeit, wir wollen in diese Fastenzeit einsteigen und das ist so eine Hammergelegenheit, gemeinsam da einzusteigen. Beten alleine ist manchmal anstrengend. Fasten ist alleine anstrengend, wenn wir es als Gemeinde, als Familie tun. Oh, das ist um so viel einfacher, weil wir das gemeinsam tragen. Und ich ermutige dich, heute eine Entscheidung zu treffen, damit zu machen. Und nimm dir das Heft mit, da gibt es verschiedene Arten von Fasten, die es gibt. Such dir eins raus. Wenn du es noch nie getan hast, kein Problem, fang klein an. Sag, du fangst mit einem Tag an oder zwei Tage. Du kannst das klein anfangen, aber mach mit, ich lade dich ein. Vielleicht hast du Schiss, dann bring es vor Gott und sag, Jesus, ich habe Schiss, aber ich möchte einsteigen, ich möchte in diese Fastenzeit gehen. Warum? Fasten ist eine gute Möglichkeit zu prüfen, was gut, was schlecht läuft in deinem Leben. Mit dieser Fastenzeit kannst du die Jahreslosung zu deinem Programm machen. Und wenn du es möchtest, wenn du möchtest, dass die Jahreslosung dieses Jahr dich begleitet, das Effektivste, was du machen kannst, ist in der Fastenzeit einzuspringen, mit reinzukommen. Und wenn wir in Deutschland über Fasten sprechen, egal in unserer Gesellschaft, egal wo, die meisten Menschen denken, Fasten, das tun ja die Muslimen. So Christen, ja, Christen machen ja vor der Fastenzeit, feiern ja Karneval. Aber das war es ja auch so, ne? Hey, wir Christentum gibt es länger als der Islam. Also wir haben schon vorher gefastet. Also ich wünsche mir, dass wir wieder die Religion werden, wo Leute sagen, ah, Christen, das sind doch die beten. Egal welchen Umständen, egal was gerade passiert, das sind doch die beten. Das sind doch die fasten. Und ich bin letztens wieder im Gespräch gekommen mit einem früheren Freund aus der Schulzeit, der hat türkische Wurzeln aus muslimischem Hintergrund. Und ich habe ihm erzählt, dass ich jetzt in die kommende Zeit in die Taufe einsteige. Taufe, was rede ich denn da? Ich habe schon in die Fastenzeit einsteige. Und er so, okay, krass, du fastest auch. Für Muslime, die denken, Christen sind einfach, die glauben ja selber gar nicht, was sie da, wofür die bezeichnen. Aber wenn sie erfahren, hey, Christen beten, Christen fasten, dann haben sie einen Respekt. Und dann nehmen sie dich ernst für das, was du stehst, für das, was du begeistert bist, wofür wir begeistert sind. Und das ist Jesus. Jesus hat sich maximal hingegeben am Kreuz. Ich lade dich ein, diese kommende Woche auch dein Kreuz auf dich zu nehmen, hinzugeben, auch die Angst, die du hast. Und ich glaube, Gott will dich ganz besonders begegnen. Ich lade euch ein, aufzustehen. Und das Lobpreisteam kann auch schon nach vorne kommen. Und wir werden in den Lobpreis einsteigen. Aber wir wollen am Anfang noch eine Minute Ruhe nehmen, wo du einfach vor Gott kommst. Und fragst, Herr Jesus, was soll ich in dieser kommende Woche tun? Und ich lade euch ein, ich wollte euch nicht jetzt unter Druck setzen, ich lade euch ein, jetzt gleich eine Entscheidung zu treffen, ob ihr sagt, ich mache in der kommende Woche bei der Fastenzeit mit oder nicht. Wenn du Bedenken hast, sagst, oh, ich bin mir unsicher und ich habe keine Ahnung, wie das ist, auch mit Arbeit und so und Energiepegel und was auch immer, da bring's vor Gott. Und frag Gott, was dran ist. Lass uns nicht am Ende des Jahres Gottes Unterschrift holen und sagen, hey, unterschreib hier für das all das, was du getan hast, danke, sondern lass es mit Gottes Unterschrift starten und sagen, Herr Jesus, danke dir, was kommen wird. Ich bin bereit dafür. Und wir tun es nicht, damit wir Gott irgendwie gefallen, dass Gott uns mehr liebt oder was auch immer, oder dass wir einen besseren Platz im Himmel sichern oder so. Wir tun es, weil er uns liebt. Es lohnt sich, weil der Heilige Geist in uns ist, das zu machen. Jesus, ich danke dir, dass du gerade mitten unter uns bist, dass du da bist. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Und wir wollen dir Raum geben in diesen kommenden Zeit, in diesen kommenden Tag, in diese kommenden Wochen, in diesem kommenden Jahr, was auch immer auf uns zukommen mag. Und wir wissen gar nicht, was auf uns zukommt, aber du weißt es. Und du hast alles in der Hand und du hast alles im Griff. Und dafür wollen wir dir danken, dir die Ehre geben. Und Herr Jesus, wir wollen das wieder Psalmist sagen, dass du unser Herz durchforst in dieser kommenden Woche und dass du unser Herz prüfst, was gerade in uns steckt und zeigst das Gute, was wir haben, dass wir festhalten. Dass wir wie die Thessalonicher, dass wir die Gemeinde Thessalonich das Gute festhalten. Aber das, was gerade in unserer Beziehung zu dir hindert, das, was gerade unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen oder in unser Leben, was gerade Hindernis ist, dass du uns aufzeigst. Und dass du, Heiliger Geist, uns mit deiner Kraft hilfst, dass wir das Böse, das, die Sünde vermeiden. Da bitte ich einfach, dass du diese kommende Woche sprichst. Wir wollen dich nicht dämpfen, Heiliger Geist. Wir sind offen dafür, was du zu geben hast. Und wir wollen auch hören, was du zu sagen hast. Und wir wollen auch in diesem kommenden Jahr alles, wir wollen auch prüfen anhand dem, was du in dein Wort schon gegeben hast. Und ich bitte dich einfach, dass du auch in dieser kommenden Woche, wo wir, wenn wir sagen, eigentlich habe ich die Lust verloren, am Wort Gottes zu lesen, dass du es wieder entfachst. Heiliger Geist, danke, dass du da bist, dass du Begleiter bist und dass wir nicht alleine stehen in dieser kommenden Woche. Diese kommende Jahr für uns, für die Täuflinge. Danke, dass du da bist. In Jesu Namen, Amen.